So, hallo. Jetzt kommt die Veranstaltungsdokumentation von Jenseits der Geschlechtergrenzen. Und zwar haben wir heute den Vortrag von Detlef Georgia Schulze. Der sollte eigentlich schon am Montag, den 7. Januar hier laufen, aber läuft jetzt doch erst heute. Ja, und der Vortrag heißt Diesseits der Geschlechtergrenzen, die Kulturalisierung des Feminismus als Naturalisierung der Geschlechterdifferenz. Ja, und dann fangen wir einfach damit direkt mal an. Und
hier ist wieder Ocean Club Radio. Mein Name ist Gudrun Gut.
Ja, vielen Dank an die Veranstalterin für die Einladung. Vielen Dank an euch fürs Kommen. Vielen Dank vor allem deshalb, weil die Veranstaltungsreihe den hoffnungsfrohen Titel hat, Jenseits der Geschlechtergrenzen. Meine These heute lautet, Diesseits der Geschlechtergrenzen. Wir, die Gesellschaft im Allgemeinen, so meine These, befinden uns noch diesseits der Geschlechtergrenzen, aber auch wir, die Queerszene, insbesondere die Transgender-Szene, über die ich heute sprechen werde, befinden uns noch diesseits der Geschlechtergrenzen. Ich will aber nicht nur anderen Leuten die gute Laune verderben, sondern es auch mir selber etwas schwierig machen und will deshalb auch noch versuchen, einen Vorschlag dafür, wie revolutionär Abhilfe zu schaffen ist, versuchen zu entwickeln. Dieser Zusatz revolutionär ist meines Erachtens nicht willkürlich gewählt. Ich meine nicht, Lesbe kann sagen, sie sucht einen reformistischen Weg oder einen revolutionären Weg und dann kommt am Ende doch noch die Abschaffung der Geschlechtergrenzen raus, sondern ich will diesen Zusatz gar nicht so richtig als Zusatz verstehen, sondern vielmehr als konstitutiv und sagen, wenn die Lage so ist, wie ich sie meine zu analysieren oder analysieren zu müssen, dann kann die einzige Abhilfe überhaupt nur sein, eine revolutionäre Abhilfe. Eine dritte und letzte Vorbemerkung zu dem Titel Kulturalisierung und Naturalisierung. Der Feminismus bemüht sich nicht erst seit Judith Butler um Entnaturalisierung der Geschlechterdifferenz. Früher wurde unterschieden zwischen sozialem und biologischem Geschlecht, zwischen Gender und Sex. Und es wurde versucht, zumindest den Bereich der Biologie, den Bereich von Sex, möglichst eng zu halten. Da konnte man natürlich einwenden, oder konnte Frau einwenden, dass damit immerhin noch ein Rest oder vielleicht sogar ein Kernbereich von biologischem Geschlecht anerkannt wurde, wie auch immer. Butler setzte dem dann entgegen die These, auch Sex sei, ja was, kulturell generiert. Nun könnte Mann und Frau vielleicht auch sagen, was soll's, sozial generiert, kulturell generiert, Hauptsache generiert, ein Wort für das andere.
Ja, vielen Dank an die
macht sich zum
Veranstalterin
großen
für die
Unterschied.
Einladung.
Kultur ist irgendwie sozial oder vielleicht ist die Gesellschaft auch kulturell. Ich würde sagen, ganz so harmlos ist die Sache nicht. Louis Althusser sagt, im politischen, ideologischen und philosophischen Kampf sind Worte auch Waffen, Sprengkörper oder Beruhigungsmittel oder Gifte. Zum Beispiel das Wort Humanismus wird von der bürgerlichen Ideologie ausgebeutet, ist durch die es benutzt, um ein anderes, wahres, für das Proletariat lebenswichtige Wort zu bekämpfen, das heißt zu töten, Klassenkampf. Ohne mir die intentionale Formulierung von Althusser um zu eigen zu machen und ohne das jetzt persönlich auf Butler zu münzen, der dieser Vorwurf zumindest, glaube ich, weniger gemacht werden kann als vielen Epigoninnen, würde ich sagen, im Bereich der feministischen Theorie oder der Gender-Theorie haben wir es damit zu tun, dass die Verwendung des Wortes Kultur zumindest im Ergebnis den Effekt hat, ein anderes Wort, ein für den Feminismus lebenswichtiges Wort zu verdrängen, und zwar das Wort Politik, sodass wir meines Erachtens von einem kulturalistischen Politik-Tabu sprechen können. Und dieses kulturalistische Politik-Tabu ist meines Erachtens die definitive Grenze, an der die postmoderne, multikulturelle Destabilisierung von Geschlecht und Geschlechtergrenzen scheitert. In dem Maße, in dem dieser Kulturalismus statt Antagonismen und Herrschaft Pluralitäten denkt, werden Geschlechter am Ende doch wieder Identitäten, die zu kritisieren als intolerant wahrgenommen wird und was deshalb tunlichst zu unterlassen ist. Soweit also zur Einleitung, jetzt ein Versuch, das ein bisschen zu untermauern oder zumindest zu exemplifizieren. Zuerst also nochmal der Befund, meine These, wir befinden uns immer noch diesseits der Geschlechtergrenzen. Wenn ich unerfreuliche, sage diesen Befund als unerfreulich charakterisiere, dann verstehe ich den Titel der Veranstaltungsreihe jenseits der Geschlechtergrenzen nicht nur oder nicht in erster Linie als Beschreibung oder als Analyse, sondern zumindest auch und vielleicht in erster Linie als programmatisch. Wenn ich also sage, mein Befund ist unerfreulich, dann würde ich mir also diese Programmatik selbst zu eigen zu machen. Trotzdem würde ich sagen, beanspruche ich für die folgende Analyse, dass sie auch für diejenigen nachvollziehbar sein müsste, die diesen Befund erfreulich nennen würden und dass zumindest soweit sich also das Folgende um Analyse handelt, dann auch mit einem anderen politischen Standpunkt zustimmungsfähig sein müsste, so viel als Einschub noch zu dem wissenschaftstheoretischen Status des Folgenden und zum Verhältnis von Parteilichkeit und Wissenschaftlichkeit. Ich hatte Ende der 90er Jahre in Berlin sozialwissenschaftliche Interviews geführt mit Leuten, die, wie ich das nannte, Geschlechternormen inkonforme Körperinszenierung praktiziert haben. Damit habe ich eine ganze Bandbreite von Praktiken versucht zu erfassen, von klassischer Transsexualität mit OP und Namensänderung und Hormonen und so weiter, bis hin zu nur gelegentlichem Crossdressing oder Drag-Praktiken auf der Bühne. Als Abkürzung für diese Geschlechternormen inkonform Körperinszenierung, die vielleicht beim weiteren Sprechen taucht vielleicht ab und an auf, habe ich die Abkürzung Genokurs verwendet. So, diese Szene, oder vielleicht müssen wir auch an mehreren Szenen sprechen, das sind ja nun diejenigen, in die Queer-Theorie oder Queer-Feminismus die Hoffnung ableitet in eine Destabilisierung von Geschlechtergrenzen, darauf, dass wir einen Jenseits von Geschlechtergrenzen erreichen können. Und mich hatte beim dem Durchführen dieser Interviews interessiert, oder das war die Fragestellung meiner Arbeit, wie viel Realitätsgehalt steckt nun in diesen Hoffnungen drin. Mein Befund, im Gegensatz zu jenen Hoffnungen, präsentierten die Leute, die ich befragt habe, durchweg essentialistische und vielfach sogar biologistische Erklärungsweisen für ihre eigenen Praktiken. Auf die Frage, wie bist du dazu gekommen, dich geschlechternormen inkonform darzustellen, lautet die Antwort nicht, ich habe mich entschieden, ich wollte mein Leben ändern, ich bin von diesem und jenem beeinflusst worden, sondern die Antwort war, es war schon immer so, die Hormone sind es. Nun sollten wir uns vielleicht hüten, Leuten ihre Hormone oder das, wie sie ihre Hormone wahrnehmen, vorzuwerfen, aber zumindest ist der Befund anscheinend ein anderer, als sie sich Queer-Theoretikerinnen in ihren Hoffnungen ausgemalt haben. So hat zum Beispiel eine von mir interviewte Mann-zu-Frau-transsexuelle Person unter Bezug auf Bezugnahme auf einen Zeitschriftenaufsatz folgende Theorie entwickelt, um den Unterschied zwischen ihren vormals männlichen Körpermerkmalen und ihrem weiblichen Selbstverständnis, Denken, Fühlen zu erklären. Im für die körperliche Entwicklung entscheidenden Moment habe es einen männlichen Hormonschub gegeben, der aber im für die Entwicklung des Gehirns entscheidenden Zeitpunkt ausgeblieben sei. So, jetzt werden wir, glaube ich, ziemlich Probleme bekommen. Jetzt kommen öfters mal Zitate aus diesen Interviews. Der zweite ernüchternde Befund bei meiner Arbeit war, nicht nur die Leute entsprechen nicht den schönen Erwartungen von Queer-Theorie, sondern die Leute reden auch alle eine völlig ungrammatikalische Sprache. Ich werde jetzt versuchen, diese Zitate vorzulesen, obwohl sie schon ein bisschen redigiert sind, befürchte ich, ich komme ziemlich ins Stottern, weil die Sätze nicht stimmen. Ich werde hier deshalb auch noch mit dem OH-Projektor an die Wand werfen und ja, wir versuchen es mal mit dem Vorlesen und hier versucht vielleicht einfach mitzulesen, um das zu verstehen, was die Leute erzählt haben. Wo also gemeint ist dieser Aufsatz, von dem ich erzählt habe in der Zeitschrift, wo man also in dem Aufsatz davon ausgeht, dass zwar der Mann das Kind zeugt und genetisch bestimmt, ob es nun im männlichen oder weiblichen Körper steckt, dass aber praktisch die Entwicklung dieses Menschenkindes während der 9 Monate im Bauch der Mutter durch die Hormone der Mutter stärker beeinflusst wird. Dass also im Grunde genommen, so ähnlich wie mit der Sicherheit bei den Signalen im Eisenbahnwesen, im Zweifelsfall soll das Signal ja immer auf Rot fallen. Und so ist es auch hier. Im Zweifelsfall entwickelt sich also das Menschenkind erstmal grundsätzlich weiblich. Und in den bestimmten Entwicklungsphasen, ob nun körperlicher oder hier geistiger, also gehirnmäßig, Entwicklungsphasen, sind eben deutliche Hormonschübe von dem männlichen Hormon Testosteron erforderlich. Und wenn also aus Gründen, die zum Teil auch zum Teil eben halt bekannt sind, wenn aus diesen Gründen dieser männliche Hormonschub ausbleibt, dann entwickelt sich das Gehirn, also bleiben wir mal beim Gehirn, weil ich das ja für mich als zutreffend annehme. Es geht ja nicht um körperliche Merkmale, also bei der Entwicklung des Gehirns, der männliche Hormonschub ausbleibt, dann geht es also auf die Rückfallebene. Heißt also, entwickelt sich einfach automatisch weiblich weiter, also dieses Umschlagen sozusagen ins Männliche ist nicht da. Und ich persönlich kann also tatsächlich bis in meine frühe Kindheit zurückverfolgen, dass meine Gedanken, meine Gefühle einfach immer irgendwie anders, dass ich immer anders empfunden habe, als es meinen körperlichen Merkmalen entspreche. So, und wenn es nicht die Hormone sind, dann bieten die Leute beispielsweise als Theorie an andere pränatale Erfahrungen. Die nächste Person ist eine Person, die von sich selber sagt, sie habe einen männlichen Körper und eine weibliche Seele und wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, gelegentlich Crossdressing praktiziert. Diese Person entwickelt also folgende Theorie über ihre Identität und ihre Praxis. Eine ganz bedeutende Erfahrung kam da hoch. Also die Person war irgendwo und hat dann berichtet, was da los war. Also da kam diese bedeutende pränatale Erfahrung hoch, die ich aber als solche nicht erkannt habe. Als ich zurückkam, habe ich mit meiner Mutter gesprochen und die hat mir die ganze Geschichte erzählt, die ich vorher nicht wusste. Die Geschichte läuft so, dass mein Vater meine Mutter abgöttisch geliebt hat und sehr patriarchalisch geliebt hat und die zweite Maria, Name geändert, so hieß sie, haben wollte. Und als sie mit mir schwanger war, jeden Tag ihren Bauch gestreichelt hat, also mich und meinen Namen Maria ausgesprochen hat. Und irgendwann, Mitte der Schwangerschaft, hat er wohl, das ist die Geschichte, so wie sie meine Mutter erzählt, in ihren Augen gesehen, dass ich ein Junge werde. Von da an hat er ihren Körper nicht mehr berührt, der Körper meiner Mutter, also den Bauch und meinen Namen nicht mehr ausgesprochen und die ganze Kindheit ich war unerwünscht, das sollte nicht sein. Und immer wenn ich dann versucht habe, Frauenkleider anzuziehen, um ihm zu gefallen, lief das nicht. Also das war dann immer mehr noch Verachtung und wie ich das jetzt, gut. Das ist dann die Geschichte, die kam raus und seitdem ich das weiß, lebe ich es halt bewusst aus, weil ich weiß jetzt, dass das eine kreative Form des Umgangs mit dem Problem oder mit dem Trauma oder wie auch immer ist, wie man das nennen will. So, wenn es halt nicht die Hormone wie in dem ersten Beispiel sind und es nicht pränatal ist wie in dem zweiten Beispiel, dann ist es aber immerhin eine sehr, sehr frühe Kindheitserfahrung. So in dem dritten Beispiel. Eine Person, die als Mädel, wie sie sagt, aufgewachsen ist und jetzt männliche Identitätsanteile hat, die sich nach ihrer eigenen Interpretation vor allem beim Sex zeigen und wie ich mit meiner Interpretation noch hinzufügen würde, beim Vermeiden von Hausarbeit. Diese Person weiß zwar nicht, wo sie hingehört, aber Warum sie es nicht weiß, dafür hat sie wiederum eine sehr klare Erklärung. Na also, ich schließe da einen gewissen Mutterkomplex nicht aus. Den habe ich, den auch, also den ich, ich habe ja schon eine gewisse Beziehung zu meiner Mutter, so da auch nicht ganz astrein ist. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter, wir waren nun drei Mädels, ein Bruder, der war aber sehr viel älter und deswegen habe ich den kaum mitbekommen. Und wir, also in erster Linie halt wir drei, mit meiner Mutter aufgewachsen. Wir drei Mädels und ich war die Jüngste und ja, das, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber meine Mutter hat mich, hat es geschafft sozusagen, mich zu ihrer Art Partner zu machen, wenn man so will. Als letztes Beispiel für diese Erklärungsmuster, es war eigentlich schon von Anfang an so, zwei Boys bzw. zwei Jungs, die in Beziehung mit Femmes leben. Eines von diesen beiden letzten Beispielen ist das einzige von insgesamt rund 20 Interviews, die ich geführt habe, wo zumindest auf einer programmatischen Erklärung, auf einer programmatischen Ebene Erklärungen, wie ich habe schon als Mädchen lieber nicht mit Puppen gespielt, sondern bin auf Bäume geklettert, die sich von solchen Erzählungen auf so einer abstrakten, programmatischen Ebene distanziert, aber selbst diese Person, die jetzt quasi auf der theoretischen Ebene dem entspricht, wie sich hier Theoretikerinnen so die Transgender-Leute wünschen oder denken, dass die sind. Selbst in diesem Fall taucht aber immer wieder, wenn die Person spontan von sich selber erzählt hat, tauchen dann aber doch wieder solche essentialistischen Muster auf. Ein bisschen ein tendenziell umgedrehter Fall ist das nur ein letzter von diesen Beispielen. Diese Person behauptet gerade auf der theoretischen Ebene, es muss irgendwie so einen Persönlichkeitskern geben. Sie nimmt da Bezug auf den Begriff des Leibes und schildert dann praktisch, dass das aber, was sie eigentlich so denkt, was es geben müsste, dass der aber doch nicht so richtig da ist, dass alles doch instabiler ist, als sie sich das vielleicht wünschen würde. So, aber trotzdem führt das dann halt nicht zur Infragestellung dieses Maßstabes, es muss diesen Kern geben, sondern es kommen auch in diesem Interview wieder Zitate wie, weil ich immer eh schon so der sportliche Typ war und da ich vom Dorf komme, auch eigentlich schon als Tomboy groß geworden bin und das so das Typische auf Bäume klettern und irgendwie mit Jungs Fußball gespielt habe. Also auch hier keine Entscheidung, keine Einflüsse, immer eh schon hier als Ursprungserzählung, soweit der Befund. Dargestellten Befund wird ja aber die, ist ja die Frage nach der Denaturalisierung nicht hinfällig. Wenn Geschlechtergrenzen trotzdem, wenn Geschlechter trotzdem in Frage gestellt werden soll, stellt sich ja irgendwie die Frage, wie kann dann Denaturalisierung bewirkt werden? Also die Frage nach der Abhilfe und welchen meines Erachtens Schaden die eingangs angesprochene Kulturalisierung dabei bereitet. Judith Butler selbst hatte im Körper von Gewicht gewarnt. Die Aufgabe besteht nicht darin, Subjektpositionen im existierenden symbolischen, im derzeitigen Bereich der Kulturfähigkeit zahlenmäßig zu vervielfachen. Die Vervielfältigung von Subjektpositionen auf einer pluralistischen Achse hätte die Vervielfachung ausschließender und erniedrigender Schritte zur Folge. Und Cornelia Klinger unterscheidet zwischen Multikulturalismus und Dekonstruktion und sagt, mit dem Multikulturalismus verbinde sich eine Tendenz zur Toleranz, ja zur Indulgenz gegenüber allen möglichen undiskriminiert und undiskriminierbar hinzunehmenden kulturellen und historischen Partikularitäten und eine Tendenz zu einer weiteren Festschreibung von vorgegebenen Identitäten. Aus feministischer Perspektive, so Klinger, müsse aber zum einen beargwöhnt werden, dass Identitäten festgeschrieben werden, und zum zweiten müsse auch beargwöhnt werden, welche Identitäten gegebenenfalls festgeschrieben werden, denn aus feministischer Perspektive seien keinesfalls alle Kulturen gleichwertig und gleich anerkennenswert. So, obwohl wir hier nun zwei Zitate haben, von Butler nun sicherlich diejenige, die die ganze Debatte über Queer, Drag und Trans und so weiter mit angestoßen hat, obwohl wir hier also zwei Zitate haben, die sagen, einfach nur eine größere Anzahl von Identitäten und von Geschlechtern stellt die gegebenen Geschlechterstrukturen noch nicht in Frage, sondern die Methoden, die essentialistischen oder festschreibenden Methoden, wie Klinger sagt, oder die herrschaftlichen Methoden, wie Butler sagt, die ausschließenden und erniedrigenden Methoden der Konstruktion und Praktizierung von Identitäten bleiben die gleichen, obwohl wir hier also zwei solche Zitate, zwei solche Positionen haben, die von Butler schon ziemlich früh in die Debatte geworfen worden sind, haben wir es meines Erachtens aber damit zu tun, dass sich doch gerade die Tendenz durchsetzte, die Klinger als nicht dekonstruktivistisch, sondern als multikulturalistisch bezeichnet. Und zwar nicht nur meines Erachtens bei den Leuten, die eh kein dekonstruktivistisches Selbstverständnis haben, das wäre denen ja dann nicht weiter groß zum Vorwurf zu machen, sondern das bemerkenswerte Phänomen meines Erachtens ist, dass auch die allermeisten von denjenigen, die sich selbst als Dekonstruktivistinnen bezeichnen, verstehen, dass auch die letztlich nicht dieses Problem der Vervielfachung der identitären Festschreibung beachtet haben, sondern praktisch immer in Konfliktfällen Bündnis mit dieser Tendenz der Toleranz, der Indulgenz gegenüber allen möglichen als undiskriminiert und undiskriminierbar hinzunehmenden kulturellen und historischen Partikularitäten eingenommen haben, allerdings mit einer, wie mir scheint, ebenfalls bemerkenswerten Ausnahme. Die Toleranz endete immer dann, wenn in den 90er Jahren nochmal separatistische Radikalfeministinnen in politischen Auseinandersetzungen sich eingeklinkt haben. Biologismus, Essentialismus, Intoleranz, insbesondere gegenüber männlichen und Transgender-Identitäten, das war der undifferenzierte Standardvorwurf gegen Radikalfeministinnen, von dem die 90er Jahre meines Erachtens geprägt worden sind. In dem Maße, in dem Separatismus als intolerant kritisiert wurde, wurden andere, insbesondere männliche und Transgender-Identitäten, für unhintergehbar erklärt, allein schon die Frage zu stellen, welchen Effekte diese Identitäten haben, welche Praxis die Leute haben, wurde als tendenziell verletzend und deshalb unzulässig abgewehrt. So, das Ergebnis war meines Erachtens genau das, was Butler vorhergesehen hat, diese für unhinterfragbar, für nicht befragbar, für nicht kritisierbar erklärten Identitäten wurden festgeschrieben. Das Ergebnis war genau die Vervielfachung der Identitäten im existierenden symbolischen, das heißt unter Fortbestehen der männlichen Dominanz. Ich würde also sagen, dieses multikulturelle Postulat der Unhintergehbarkeit von allen möglichen geschlechtlichen Identitäten mit dieser besagten Ausnahme, die einzigen, die kritisiert werden dürfen, sind die, die radikal für Herrschaftskritik sich engagieren. Da haben wir es letztlich nur mit einer Variante des Invarianten zu tun. Der Essentialismus wird verschoben vom Biologischen ins Kulturelle, aber es bleibt ja trotzdem ein zwar pluralisierter, aber nicht überwundener Geschlechter-Essentialismus. Damit hat meines Erachtens die Queer-Diskussion letztlich Anschluss gefunden an den Mainstream-Diskurs über das Geschlechterverhältnis. Anfang der 90er Jahre hatten Sabine Grimm und Cornelia Eichhorn die These aufgestellt, Antifeministische und sexistische Argumentationen beziehen sich heute nicht mehr unbedingt auf die biologische Inferiorität der Frau oder ähnlichen Unsinn, auch wenn solche Vorstellungen nicht verschwunden sind. Weitaus häufiger jedoch sind Frauen mit kulturalistischen Zuschreibungen konfrontiert und oft beziehen sich diese ausdrücklich auf feministische Interpretationen. Sie nehmen also auf, was in der Frauenbewegung an Beschreibung und Theoretisierung von Weiblichkeit entwickelt wurde. Die Thesen von der natürlichen Minderwertigkeit wurden so zunehmend durch die nicht weniger wirkungsvollen Thesen von der Andersartigkeit und moralischen Höherwertigkeit der Frau ersetzt. Falls wir dafür ein Beispiel brauchen, können wir vielleicht einen Begriff nehmen, der Anfang der 90er Jahre vielleicht noch nicht existierte oder zumindest noch nicht so verbreitet war wie heute, den Begriff Diversity Management. Die Wikipedia erklärt uns dazu, es handelt sich um ein Konzept der Unternehmensführung, das die Heterogenität der Beschäftigten beachtet und zum Vorteil aller Beteiligten nutzen möchte. Diversity Management toleriert nicht nur die individuellen Verschiedenheiten, Englisch Diversity, der Mitarbeiter, sondern hebt diese im Sinne einer positiven Wertschätzung besonders hervor. Für meine These vom ins Kulturalistische gewendeten Geschlechter-Essentialismus bedeutet dies, die These von der Andersartigkeit und Höherwertigkeit, die Grimm und Eichhorn erwähnen, wird also auf Transgender- und Queer-Identitäten erstreckt, ohne, wie schon gesagt, die Frage zu erlauben, welchen Effekt diese Identitäten tatsächlich haben, verletzend sei, die Leute so auf ihre politischen Effekte hin zu befragen. Auch für diese These im Folgenden noch mal einige Beispiele. Zunächst ein paar allgemeinere, unsystematische und auch ältere Beispiele, auch noch mal aus den 90er Jahren. Und dann noch mal ein letztes Interviewbeispiel aus meiner empirischen Studie, die dann zu dem Begriff Herrschaft, der in dem Abstract angekündigt war, überleiten soll. Als meines Erachtens paradigmatisches Beispiel für meine These, dass in dem Maße, wie der Separatismus als intolerant kritisiert wurde, andere, insbesondere männliche und Transgender-Identitäten für unhintergehbar erklärt und stabilisiert wurden, kann meines Erachtens die Auseinandersetzung um die mittlerweile nicht mehr existierende Berliner Lesbenwoche in den 90er Jahren gelten. Translesben drängten mit Unterstützung von einem Teil der Nicht-Translesben in diese bestehende lesbisch-feministische Struktur hinein, versuchten sie im Sinne der Öffnung für Translesben umzudefinieren und zerstörten sie dadurch am Ende. Was immer Lesbe an der früheren Lesbenwoche kritisieren konnte, denke ich, kann das Ergebnis nur als Verschlechterung bezeichnet werden. Eine bestehende feministische Struktur wurde zerstört, das Kräfteverhältnis wurde dadurch zugunsten des patriarchal dominierten Status quo verschoben. Etwas anderes als diese unter dem Deckmantel Kritik des Sektierertums auftretenden Zerstörungspolitik wäre meines Erachtens gewesen, neue zusätzliche feministische Strukturen, Bündnisstrukturen Frauen, Lesben mit verschiedenen Trans-, Queer-Identitäten, meinetwegen auch Männern, aufzubauen und praktisch zu beweisen, dass Queer-Feminismus effektiver ist als 70er-Jahre-Feminismus. Aber wo fand das statt? Ich würde sagen, dieser Aufbau von neuen Strukturen fand kaum statt, der Beweis größerer Effektivität noch weniger. So wäre also mein Resümee für die 90er Jahre: bestehende lesbisch-feministische Strukturen, was daran auch immer kritisiert werden konnte, wurden geschwächt oder zerstört. Und da ist dieses Lesbenwochenbeispiel meines Erachtens eins, das sich in einem breiteren Trend einordnen lässt. Den gleichen Substituierungs- statt Ergänzungsprozess an den Unis im Zuge des Übergangs von feministisch zu Gender wurden die entsprechenden Seminare geöffnet. Es gibt keine Frauenseminare mehr, Männer diskutieren halt in diesen Seminaren mit. Dadurch verschieben sich zumindest die Fragestellung und die Perspektive, aus der diese Fragen beantwortet werden. Damit will ich jetzt nicht einem erkenntnistheoretischen Relativismus das Wort reden. Also es geht mir nicht darum, dass die einen Antworten, die eventuell gegeben werden, per se richtig und die anderen per se falsch sind. Mir geht es um Fragen und Perspektiven, die sich dadurch verschieben. So, und auch in diesem Fall würde ich sagen, das eine ist, wenn man jetzt zusätzlich zu bestehenden Frauen-Lesben-Seminaren zusätzliche gemischte Seminare geschafft hätte, die sich mit gestrichelter Themen auseinandersetzen. Was aber passiert ist, man hat das eine durch das andere ersetzt. Oder noch ein anderes Beispiel, das in der Irsens zu lesen war. In Berlin wurde Ende der 90er Jahre versucht, eine Veranstaltung durchzuführen, die, so sollte es in der Einladung heißen, die Öffnung von Frauen-Lesben-Räumen in alle möglichen Richtungen und, weil das Zitat, ausufernde Transendiskussionen aus feministisch-separatistischer Sicht hinterfragen und dem etwas entgegensetzen sollte. Dafür war es nicht möglich in Berlin, das ist ja noch nicht so ganz klein die Stadt, war es nicht möglich in Berlin einen Raum zu finden. Begründung, eine solche Veranstaltung sei nicht zeitgemäß, eine solche Veranstaltung sei ausgrenzend, eine solche Veranstaltung könne das sonstige Publikum verschrecken. Wann wurde so viel Energie in die, wie hier anscheinend, in die Verhinderung einer separatistischen Veranstaltung gesteckt wurde, oder vielleicht war es ja auch ein Kinderspiel, aber wann wurde zumindest dermaßen viel Energie, falls sie erforderlich war, in eindeutig antipatriarchale Politik in den 90er Jahren gesteckt, beispielsweise um, das ist ja auch da, was zu tun gegen einen maskulinistischen Opferdiskurs, der Männer als Opfer des Geschlechterverhältnisses darstellt, weil sie so häufig Herzinfarkt kriegen oder sonst sowas. Ein letztes Beispiel, was zumindest nicht nur aus Berlin ist, sondern was auch ein bisschen Hamburg betrifft oder zumindest die autonome, das heißt linksradikale Szene in Hamburg betrifft. Ebenfalls in den 90er Jahren weigerten sich die Frauen-Lesben aus dem Infoladen Schwarzmarkt, eine Berliner Szenezeitung, zu vertreiben, die sich gegen einen, wie es hieß, lustfeindlichen, sexualmoralischen Verdrängungszusammenhang in der Szene in die Bresche warf und die, zumindest nach Ansicht der Schwarzmarktfrauenlesben, sexistische Fotos abdruckte. Dafür mussten sich diese Frauenlesben seitenlangen Tiraden gegen Identitätspolitik und vermeintlich herrschaftsförmige Zensur anhören. Welche Schlussfolgerungen können wir meines Erachtens aus diesen Beispielen ziehen, ohne die jetzt nochmal im Detail aufzurollen? Meines Erachtens ist das Phänomen, was wir daran sehen können, es wird überhaupt gar nicht mehr in der Sache diskutiert. Es wird nicht diskutiert, waren diese Fotos tatsächlich sexistisch oder waren sie vielleicht nicht sexistisch. Es wird nicht diskutiert, ist Separatismus eine sinnvolle Strategie oder nicht, sondern es wird, werden solche Ansätze per se in den Bereich des Illegitimen gerückt. Eine zivilgesellschaftliche Boykottentscheidung wird mit herrschaftsförmiger und staatlicher Zensur gleichgesetzt, wofür in diesem Fall die Schwarzmarktfrauen so ein bisschen die, ein Alibi geliefert haben, weil sie selber von Zensur redeten. Trotzdem bleibt ja trotzdem der Unterschied, ob das nun mit Staatsgewalt durchgesetzt wird oder ob irgendein Infoladen irgendwas nicht verkauft, was anderswo weiterhin erhältlich ist. So, oder indem dieser Ausgrenzungsvorwurf erhoben wurde, darf dieser Separatismus oder Antiseparatismus, Separatismus und Transgender-Kritikveranstaltung nicht stattfinden, oder wird im Falle der Lesbenwoche gehandelt nach dem Motto, lieber gar keine Lesbenwoche als eine separatistische Lesbenwoche.
So, also das hätten wir jetzt erstmal den ersten Teil, jetzt spielen wir ein bisschen Musik. Und dann geht's gleich mit dem zweiten Vortragsteil von Detlef Georgia Schulze weiter. Musik.
selv er beskagt. Men 10 år har været snill mod mit håndtryk. Lad ned stein for stein.
Die Kleckertag
das war Kaisers Orchestra. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil von dem Vortrag von Detlef Georgia Schulze, gehalten in der Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen, die jeden Mittwoch um 19 Uhr an der Uni stattfindet. Und dieser Vortrag hieß Diesseits der Geschlechtergrenzen, die Kulturalisierung des Feminismus als Naturalisierung der Geschlechterdifferenz nebst einem Vorschlag, wie revolutionär Abhilfe zu schaffen ist, gehalten am 14.11. Genau, und jetzt machen wir davon den zweiten Teil.
So viel also zu den politischen Effekten oder zu den Effekten auf der Ebene der feministischen Strukturen. Jetzt als nächstes zu meiner These, dass dieses multikulturelle Pluriversum durchaus nicht einfach so pluralistisch und vielfältig ist, sondern dass diese Pluralität und Vielfältigkeit weiterhin von männlicher Dominanz strukturiert ist. Sodass ich also vorschlagen möchte, in feministische Diskussionen und Analysen wieder verstärkt die Kategorie der Herrschaft einzuführen. Dazu jetzt das vorhin schon erwähnte letzte Beispiel aus meiner Dissertation. Ich hatte unter anderem eine Person gefragt, was unterscheidet denn die Femme im Verhältnis zur Butch von der Hetera im Verhältnis zum Mann? Die Antwort dieser Person lautete da zugespitzt in etwa, der Unterschied besteht darin, dass die Femme alles, was die Frau gezwungenermaßen tut, freiwillig tut. Ich werde gleich das Zitat noch vorlesen und dann im Folgenden versuchen, dieses Freiwilligkeitsargument zu dekonstruieren und zu zeigen, dass es sich in beiden Fällen um Herrschaft handelt. Frau hat nicht so viele Möglichkeiten, anders zu sein. Ich denke nicht, dass alle Frauen lesbisch sind. Und da sind nur ein paar Frauen, die es nicht wissen. Aber ich denke, es gibt auch heterosexuelle Frauen, die sind mit Männern zusammen, ohne es zu möchten. Oder sie möchten etwas anders in ihren Beziehungen mit Männern. Aber sie wissen nicht, wie das zu artikulieren oder zu denken ist. Sie haben keine wirklich anderen Möglichkeiten, weil, you know, ökonomisch sind sie abhängig und aus vielen anderen Gründen. Aber bei Femmes und bei Butches, die Femmes haben sich entschieden, Femmes zu sein. Es ist nicht nur, dass sie so sind, und bei Butches, wir haben uns auch entschieden. Das sind alles beides selbstgewollte, selbstgebaute Positionen. Die Butch weiß hoffentlich, und ich weiß zumindest, das ist ein Geschenk, das sie gibt, und nicht nur, das ist, das sie geben sollte, weil sie eine Frau ist. Weißt du, wenn Theresa, Name geändert, kocht für mich, oder sie lässt sich anfassen, oder sie trägt was sexy für mich, oder so, denke ich, es ist ein Geschenk. Das kann immer noch diese gute Energie drin haben. Dann ist etwas, was wirklich frei und kreativ ist. Viel freier und kreativer, als ich das von der heterosexuellen Welt kenne. Ich habe wirklich gedacht, mit jeder Femme, mit der ich zusammen war, das könnten wir wirklich die Regel füreinander, für uns einander selber entwickeln, weil wir beide frei. Sie war nicht gezwungen, sie hat nicht eine paternalistische Ausbildung zu denken, dass sie nur existiert, um zu dienen, wie vielleicht eine heterosexuelle Frau. So kann sie meine Männlichkeit als etwas Schönes annehmen, nicht als etwas, was sie beherrschen soll. Die Femmes, dann war irgendwas unverständlich. Ich meine, das ist ein Witz, ein schöner geteilter Witz, hoffentlich. Wenn man denkt, dass die andere Person, die ja total freiwillig und total gehen kann, wenn sie möchte, dann kann man wirklich all diese Dinge bis an die Grenze, wieder was Unverständliches, und wirklich viel Abenteuer und schöne Dinge tun, weil man muss nicht immer denken, oh, bist du wirklich okay. Ich fühle, dass die heterosexuellen Frauen viel mehr nur in einem festen Platz sind und nicht so viele Möglichkeiten haben. So, dem Ausgangspunkt dieser Argumentation, dem würde ich durchaus zustimmen. Sicherlich lässt sich sagen, Femmes und Butches treffen ihre Wahl gegen die hegemoniale Ordnung und Heteras treffen sie in Übereinstimmung mit dieser. Also soweit Zustimmung, allerdings scheint mir diese kleine Umformulierung nicht mehr von Freiwilligkeit zu sprechen, sondern von Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit der hegemonialen Ordnung, macht deutlich, dass dieses Argument alleine nicht zu der gewünschten Schlussfolgerung trägt. Wenn, wie die interviewte Person selber sagte, Heterosexualität nicht weniger sozial konstruiert ist als Butch und Femme, dann kann es auf die Freiheit der Wahl, also auf die Genese, schon mal nicht ankommen. Die Aussage, dass Heterosexualität hegemonial ist, ist gleichbedeutend damit, dass sie nicht mit Maschinengewehr erzwungen wird, sondern dass sie von den Individuen freiwillig vollzogen wird. Das heißt, Butch, Femme und Heterosexualität, beide werden in der Regel freiwillig vollzogen. Das, was die interviewte Person als spezifisch Butch Femme beschreibt, ich zitiere nochmal, wenn Theresa kocht für mich oder lässt mich sie anfassen oder trägt was sexy für mich, oder ich denke, oder so, ich denke, das ist ein Geschenk. Ist das nicht genau das, was Feministinnen für heterosexuelle Beziehungen analysiert haben? Haus und Beziehung, Arbeit aus Liebe. So kommt die Hausarbeitsforschung trotz der krassen Ungleichverteilung von Hausarbeit in heterosexuellen Paaren zu dem Ergebnis, im Durchschnitt sind Frauen wie Männer mit der familialen Arbeitsteilung noch zufrieden. Konflikte kommen noch selten vor. So sagen 62% der westdeutschen Hausfrauen, dass sie aus Überzeugung Hausfrauen sind, und 60-70% der Erziehungsurlauberinnen geben Antworten wie: Ich wollte ganz für das Kind da sein, auf die Frage, warum sie und nicht der Vater des Kindes den Erziehungsurlaub genommen hat, nur 33% führen an, dass sie weniger verdienen als der Vater, also dass der Einkommensverlust dann größer wäre und das der Grund ist. Es lässt sich also resümieren, Frauen, Heteras, entscheiden sich aktiv für die traditionelle Rollenverteilung. Wir haben es hier meines Erachtens, also bei diesem Akzeptieren von ausbeuterischen Verhältnissen, mit dem zu tun, was sich mit Althusser und Foucault als subjektivierende Unterwerfung analysieren lässt. Foucault sagt, Subjektivierung der Menschen bedeutet deren Konstituierung als Untertan, / Subjekte. Und ganz ähnlich formulierte Althusser, das Individuum wird als freies Subjekt angerufen, damit es freiwillig seine Unterwerfung akzeptiert. Es gibt Subjekte nur durch und für ihre Unterwerfung. Foucault und Althusser wollten damit nicht Unterwerfung als Freiheit feiern, sondern wollten zeigen, dass die Freiwilligkeit selbst Bestandteil der herrschenden Verhältnisse ist. Oder wie, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, denn hier steht mir der Nachname im Skript. Ich glaube, Thomas Lemke, weiß das eine oder einer? Sagte, der Modus der Gewalt zeichnet sich durch ein direktes Einwirken auf Körper aus, während Macht indirekt auf die Subjekte wirkt. Und er setzt dann fort, Macht und Freiheit sind keine Gegensätze, die einander ausschließen, sondern sie schließen einander ein, sodass Freiheit zu einem charakteristischen Element einer Machtbeziehung wird. Macht wird auf freie Subjekte ausgeübt und nur sofern sie frei sind. Oder, wie Sabine Haag sagt, Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit von Macht. Danach würde ich also resümieren, insofern bleibt für poststrukturalistische Ansätze Herrschaft auch dann Herrschaft, wenn sie von den Beherrschten als legitim angesehen wird. Dann schließt also auch die Tatsache, dass Heteras ihre identitäre Wahl in Übereinstimmung mit der hegemonialen Ordnung treffen, ein, dass diese Wahl auf Freiwilligkeit beruft. Die interviewte Person hatte, wenn auch konsequenzlos, ja selbst gesagt, ich denke nicht, dass alle Frauen lesbisch sind und da sind nur ein paar, die es nicht wissen. Das heißt, die interviewte Person sagt an dieser Stelle nicht oder macht an dieser Stelle keine Gegenüberstellung. Wir haben hier den freien oder freiwilligen lesbische Identität oder insbesondere die freie oder freiwillige Butch-Schwamm-Beziehung. Und auf der anderen Seite haben wir die Zwangsheterosexualität, sondern in diesem einen Satz wird durchaus zugestanden, so ist es nicht. So, aber wenn wir das erstmal anerkennen, dann bricht meines Erachtens das ganze Argument von ihr, Butch und Femme sei akzeptabel, weil es freiwillig sei, im Gegensatz zu Heterosexualität zusammen, weil dann ist schon zugestanden, dass auch der Gegensatz nicht in dieser einfachen Art und Weise strukturiert ist. Folge ist also, wir können nicht mehr auf die freiwillige Genese als Rechtfertigungsgrund zurückgreifen, sondern müssen uns inhaltlich mit Beziehungsstrukturen auseinandersetzen, um zu untersuchen, ob sie herrschaftskonform oder subversiv sind. Ich würde also sagen, Butch Femme mag ein Nein zum biologistischen Heterosexismus sein, aber er ist die schwächste Form dieses Neins, weil er ihn in kulturalistischer Weise reproduziert. Diesen nicht-biologistischen Heterosexismus würde ich anschließend einem Unterschied zwischen Sex und Gender vorschlagen wollen, mit einem neuen Begriff Heterogenderismus zu nennen. Ich würde also sagen, die Absage an den biologistischen Heterosexismus geht zugleich mit einem Nein zu einer Absage an Heterogenderismus einher. Vielmehr wird der altbekannte biologistische Sexismus in der Form von Genderismus reproduziert. Dazu nochmal ein Zitat, in dem Fall ein Zitat, was den Bereich der Sexualität betrifft. Das habe ich, glaube ich, nicht auf Folie, weil es nicht ganz so lang ist. Doch, das habe ich auch noch auf Folie. Also das Zitat, und auch beim Sex liegt klar, dass jeder Junge würde eine andere Antwort geben, aber you know, die Ideen, dass da gibt es Frauen, dass sie so bereit sind, ihre ganzen Körper zu schenken so und lassen sie dich anfassen und Liebe machen zu sie und alles, dann erwartet nicht, dass sie das gleiche Recht hat. Ja, und oder nicht sofort oder nicht nur klar, you know, wie ich denke, in der Lesbenwelt normalerweise die Ideen das sind, dass da A gibt B und A hat das gleiche Recht auf Bs Körper als B in A. Und wenn nicht, denn es meint, dass jemand spielt einen sexuellen, da war auch was auf dem Band nicht mehr zu verstehen, irgendein Spiel zumindest. Aber bei Butch-Femme-Beziehungen, die junge Mädel-Beziehung und so, die gibt andere Regeln und die Femmes sind bereit, diese Regeln zu folgen oder zu respektieren und macht die Femme auch, weil es ist dieser Respekt vor dem Selbstbild des Jungen. So, an diesem Zitat, denke ich, können wir auch nochmal sehen, dass wir es hier mit einem Phänomen von Herrschaft zu tun haben, dass, was die eine darf, was sie zwar irgendwie auch wieder als Geschenk zu würdigen weiß, darf die andere nicht, die Femme erwartet nicht, dass sie das gleiche Recht hat, ja. Als letzter Punkt zu diesem Versuch der Dekonstruktion des Freiwilligkeitsarguments, so ein bisschen scheint auch die interviewte Person gemerkt zu haben, dass das alles vorne und hinten nicht stimmt, weil öfters schlug sie auch vor zu sagen, ich soll doch Heteras vielleicht mal befragen, worin sie den Unterschied sehen. Zum Beispiel eine dieser Interviewstellen war, aber wie ich habe gesagt, und dann wieder ein, zwei Worte unverständlich, für heterosexuelle Frauen, weil sie besser wissen als ich, wie ihr Leben geht. Außer dem Freiwilligkeitsargument käme jetzt noch eine andere Argumentationsstrategie in Betracht, um den Herrschaftscharakter von solchen Queer-Beziehungen zu bestreiten, man könnte sagen, es ist alles nur Parodie. Aber auch dieses Argument scheint mir zumindest in dem vorliegenden Fall nicht zu funktionieren. Zum einen, wie ich gleich auch nochmal mit ein paar Zitaten zeigen werde, ist unklar, ob die interviewte Person für sich überhaupt beansprucht, zu parodieren. Und zum Zweiten haben wir ja auch noch das Problem, dass wir nach Butler gar nicht mehr so genau wissen, was Original und Kopie ist. Dann könnte ja aber Feministin sagen, umso schlimmer, wenn Butch Femme nicht die Kopie, sondern ein Original, vielleicht sogar das Original ist, umso schlimmer. So, nun zu diesem Parodie-Argument. Zunächst sagt die interviewte Person, Sumin, das ist die Ding, es ist, ich probiere nicht immer zu passen, ich probiere erst immer so ein bisschen zu viel zu geben und dass die Leute sieht, dass es da etwas gibt, was nicht stimmt so genau. Also, dass diese Zweideutigkeit oder vielleicht auch nochmal das Unverständliche an die Deutlichkeit und das ist für mich was den Reiz und was das politische Stück da drin ist. So, also in dem ersten Schritt wird durchaus diese Parodie beansprucht, wird gesagt, ich will nicht immer